Ich lese den Predigttext aus Lukas 18, Vers 31 bis 34 und wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Lukas 18, Vers 31 bis 34. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Diese Jünger waren ja wirklich Waschlappen, habe ich mir gedacht. Die waren ja wirklich schwer von Begriff. Dabei waren sie doch so privilegiert. Denn hier lesen wir, wie Gottes Sohn, wie Jesus, sie zu sich nimmt. Warum? Er nimmt sie zu sich, weil er ihnen sagen will, was er noch weiter vorhat. Er nimmt sie zu sich und sagt ihnen voraus, was passieren wird. Er sagt, warum er gekommen ist. Er sagt ihnen, er ist gekommen, um alles zu vollenden. Und dann die Frage, wie reagieren die Jünger? Ich möchte noch einmal Vers 34 lesen, weil der mich so getroffen hat. Sie, die Jünger, sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Ehrlich gesagt, mir geht es genauso. Ich verstehe auch nicht. Und ich begreife auch nicht. Ich kann meinen Namen hier genauso einsetzen an der Stelle der Jünger. Ich kann einsetzen, Joel aber begriff nichts davon. Und der Sinn der Rede war Joel verborgen. Und Joel verstand nicht, was damit gesagt war. Und so geht es mir, obwohl ich ein Jünger von Jesus bin. Obwohl Jesus mich auch zu sich nimmt, wie die 12 Jünger. Obwohl er auch zu mir spricht, wie er zu den 12 Jüngern gesprochen hat. Ich habe sein Wort. Wir haben sein Wort. Und wir haben Jesus. Und trotzdem muss ich immer wieder feststellen und muss ich immer wieder bekennen, ich begreife nicht. Was haben die 12 Jünger nicht schon alles erlebt mit Jesus? Wunder über Wunder. Wenn wir überlegen, das Wunder beginnt damit, dass sie erleben, wie er, wie der Sohn Gottes, sie als seine Jünger auserwählt. Einfache Fischer. Raue Kerle. Unbeliebte Zöllner. Sünder. Und die Wunder gehen weiter. Sie erleben, Wasser wird zu Wein. Blinde können sehen. Gelähmte können gehen. Ein Toter wird lebendig. Dämonen müssen fliehen. Sünden werden vergeben. Und die Jünger dürfen hautnah dabei sein. Die Jünger dürfen mittendrin sein. Sie erleben Jesus. Aber nicht nur das. Sie erleben nicht nur, was Jesus tut. Sie sind nicht nur Zuschauer, sondern sie dürfen sogar selbst aktiv beteiligt sein. Jesus lässt nämlich auch sie, die Jünger, genau das tun, was er tut. Sie heilen Gelähmte und sie treiben Dämonen aus. Und sie haben die Macht, Sündenvergebung zuzusprechen. Und jetzt in diesem Text sehen wir, wie Jesus sie, die 12, zu sich nimmt und wie er sie einweiht. Wie er, Gottes Sohn, die Menschen einweiht in seine Pläne. Und wie er ihnen erklärt, wozu er eigentlich gekommen ist. Er erklärt ihnen, dass er etwas vollenden muss. Und die Jünger verstehen nichts davon. So geht es mir auch. Ich verstehe nicht. Die Frage ist nun, was verstehen wir denn eigentlich nicht? Was ist denn das, was ich hier nicht begreifen kann? Was sagt Ihnen Jesus denn eigentlich, woraufhin im Text steht, Sie verstehen es nicht? Was ist der Inhalt von dem, was Jesus hier sagt? Wir schauen das an, Vers 31b bis 33. Jesus sagt, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Jesus kündigt an, es wird das geschehen, was ihr eigentlich schon wisst, meine lieben Jünger. Die Propheten haben es nämlich schon längst gesagt. Und ihr kennt doch die Propheten. Ihr wisst doch, was die Propheten gesagt haben. Was spielt sich wohl in diesem Moment im Kopf der Jünger ab, als sie das hören? Was haben die Propheten eigentlich vom Menschensohn gesagt? Ja, da wird einer kommen, da wird ein verheißener Messias kommen und der wird die Herrschaft übernehmen, der Gesandte Gottes wird kommen und dann endlich werden wir befreit. Von wem? Von den Römern. Von allem Übel in dieser Welt. Die Jünger wussten, Johannes der Täufer hat den Weg bereitet. Dieser Johannes hat mit Wasser getauft und der verheißene Messias, der wird mit Feuer taufen. Der wird kommen, mächtig, stark, wird endlich Frieden bringen auf diese Welt. Das war die Erwartung der Jünger. Der Messias als ein politischer Befreier, der endlich die Römer wegfegt und Frieden ins Land bringt. Und was tut nun dieser Messias, als er auf die Erde kommt? Was kündigt Jesus seinen Jüngern an? Er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und das passt null in die Erwartung der Jünger hinein. Das passt überhaupt nicht, ganz und gar nicht. So haben sie den Messias nicht erwartet. Lasst mich an dieser Stelle eine Geschichte erzählen. Und ich möchte der Geschichte den Titel geben, So kam Gott in unsere Welt. Die Geschichte vom Oberförster und seinen Ameisen. Der Oberförster ging durch seinen Wald, um zu schauen, ob es seinen Tieren und Pflanzen allen gut ging. Dann sah er seine kleinen, lieben Ameisen, wie sie alle hintereinander herliefen, und zwar geradewegs auf einen reißenden Bach zu. Oh nein, er wusste, wenn sie den Bach erreichen, stürzen sie hinein und werden sterben. Und das wollte er nicht zulassen, seine lieben kleinen Ameisen. Er nahm also einen großen Stein und legte diesen Stein vor die erste Ameise, damit diese Ameise stehen bleiben muss und den Weg ändern muss. Aber was macht diese erste Ameise? Sie bleibt nicht stehen, sondern sie klettert einfach über den Stein und alle anderen Ameisen hinter ihr her, geradewegs auf den reißenden Bach zu. Was macht der Förster? Der Förster nimmt seinen Fuß und stellt ihn vor die erste Ameise, damit sie den Weg ändern muss und nicht weiter auf den reißenden Bach zugeht. Doch die erste Ameise, sie klettert einfach über seinen Fuß und alle anderen Ameisen hinter ihr her, geradewegs auf den reißenden Bach zu. Die laufen in ihren Untergang. Das gibt's doch nicht. Wie kann ich ihnen jetzt noch helfen, dass die mich nicht verstehen, denkt sich der Oberförster. Ich könnte glatt aus der Haut fahren. Und tatsächlich, der Oberförster fuhr aus der Haut und wurde eine Ameise. So klein wurde Gott. Das hat niemand erwartet. Gott wurde ein Mensch. Gott, der Schöpfer von uns Menschen, schlüpft in die Haut Gottes. eines Geschöpfes und wird selbst Mensch. Und nicht nur das, nein, er gibt sich selbst auch in die Hände seiner Geschöpfe, er gibt sich in die Hände seiner Menschen, er liefert sich ihnen aus und wird ganz hilflos. Und das kündigt Jesus hier an. Er wird überantwortet werden den Heiden, er wird verspottet und misshandelt und angespien werden und sie werden ihn geißeln und töten. Was sehen wir hier? Mit dem Menschensohn geschieht hier ganz schön viel. Er ist nun nicht mehr ein Subjekt, sondern ein Objekt. Jetzt kommen vielleicht einige ins Schwitzen, das sind jetzt Begriffe aus der Grammatik, die uns an unsere Schulzeit erinnern. Aber ich glaube, mir hat es persönlich trotzdem geholfen. Jesus, er ist nicht mehr Subjekt, sondern Objekt. Was heißt das? Er ist plötzlich nicht mehr der, der selber etwas tut, sondern er ist der, mit dem jetzt etwas getan wird. Er ist nicht mehr aktiv, sondern er wird passiv. Er lässt nicht mehr etwas geschehen, sondern mit ihm geschieht etwas. Wenn wir diese Wörter genau anschauen, dann sehen wir, dass da ganz viele Passivformen sind. Er wird überantwortet, er wird verspottet, er wird misshandelt, er wird angespien. Und diese Begriffe möchten wir kurz näher anschauen. Was geschieht hier mit diesem Menschensohn? Er wird überantwortet werden, ist das Erste. Und dieses Wort in diesem Text wird normalerweise für eine ganz bestimmte Personengruppe verwendet, und zwar für Verbrecher. Ein Verbrecher wird der Polizei ausgeliefert. Er wird dem Gericht übergeben und er wird gefangen eingeliefert. Und das geschieht mit Jesus. Das ist mit diesem, er wird überantwortet, gemeint. Das geschieht mit dem Menschensohn. Und weiter, das nächste, was geschieht, er wird verspottet. Man kann hier auch übersetzen, mit ihm wird Spott getrieben, um Spaß zu haben. Mit ihm wird gespielt, so wie eine Katze mit der Maus spielt, die sie eigentlich schon gefangen hat. Wie eine Katze die halbtote Maus am Schwanz packt, in die Luft schmeißt, ein wenig laufen lässt, um sie dann wieder zu packen, nur um ihren Spaß zu haben. Und so wird mit Jesus gespielt, so wird er verspottet, in Worten und in Taten. Das geschieht mit dem Menschensohn. Weiter, er wird misshandelt, er wird beschimpft, übermütig und frech, er wird verhöhnt, er wird angespuckt und dann schließlich, er wird gegeißelt, ausgepeitscht, geschlagen. Das geschieht mit dem Menschensohn. Er leidet. Wer leidet hier? Er, der Schöpfer. Er, von dem alles kommt. Er wird geschlagen von Händen, die er selbst erschaffen hat. Er wird geschlagen von Peitschen, deren Material aus seiner Schöpfung kommt. Es wird ein Kreuz für ihn vorbereitet, dessen Holz er selbst erschaffen hat. So sehr gibt er sich in ihre Hand. Das alles lässt er über sich ergehen, der Menschensohn. Genauso, wie es die Propheten bereits angekündigt haben. Ich lese aus Jesaja 53, Vers 2b bis 7. Jesaja 53, Vers 2b bis 7. Da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe oder Ameisen. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und das war bereits von Jesaja einige hundert Jahre vorher angekündigt worden. Gottes Sohn wusste das. Und trotzdem kam er auf diese Welt. Philipper 2, Vers 6 bis 8. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Jesus wusste schon, was seine Peiniger mit ihm machen würden, bevor die Peiniger selbst es wussten. Und trotzdem gab es sich in ihre Hand. Er wusste, dass er von allen verlassen werden würde, und trotzdem nahm er es auf sich. Er wusste, alle Jünger werden mich verlassen. Judas wird mich verraten. Petrus wird mich verleugnen. Sogar mein Vater im Himmel wird mich verlassen. Am Kreuz, da ruft Jesus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier am Kreuz, da ist Jesus am Tiefpunkt angelangt und die Welt blickt auf ihn voller Hohn und voller Spott und auch voller Enttäuschung. Die Welt fragt sich, kann so ein Mann unser Messias sein? Aber der Messias wusste, so musste es geschehen, zur Vergebung unserer Sünden. Gottes Sohn musste arm werden, damit wir durch seine Armut reich werden können. Er musste die Trennung vom Vater erleiden, damit wir diese Trennung vom Vater nicht mehr erleiden müssen. Der Messias leidet am Kreuz für die Menschen, die ihm hier selbst das Leid zufügen. Und genau das macht ihn jetzt zu diesem Christus, zum angekündigten Messias, dass er am Kreuz stirbt für unsere Schuld, dass er getötet wird. Der Sohn Gottes, tot. Der Messias, tot. Das kündigt Jesus hier in diesem Text seinen Jüngern an. Und wir verstehen es nicht. Und die Jünger auch nicht, weil sie es nicht so erwartet haben. Sie erwarten sich einen anderen Gott, einen mächtigen Gott, einen kämpferischen Messias. Dürfen wir jetzt den Kopf über diese Jünger schütteln? Oder geht es uns nicht genauso? Was erwarten wir denn heute von Gott? Beten wir nicht auch manchmal so: Gott, wirke du mächtig, zeige deine Kraft, zeige deine Macht, lass dich nicht verspotten, mach dem Unheil ein Ende. Wir erwarten ja auch, dass Gott kommt, mächtig und siegreich, als König, und dass er allen zeigt, wer hier das Sagen hat. Ein Beispiel, ich denke an die Tausende von Flüchtlingen, die auf Booten über das Mittelmeer kommen, und dann bete ich vielleicht: Gott, besiege du das Böse, besiege du das Flüchtlingsdrama. Und Gott, was tut er? Er erniedrigt sich selbst und kommt selbst auf das Schlepperboot und wird selbst einer von ihnen. Und wir denken, so kann man doch das Flüchtlingsproblem nicht lösen, indem man selbst zum Flüchtling wird. Aber genau so verhält sich Jesus, als er vor 2000 Jahren auf diese Welt kommt. Und genau das ist das Unverständliche für die Jünger damals und für uns heute. Dass dieser Messias versagt. Dass dieser Messias passiv ist. Gott geht tiefer als meine Erwartungen. Gott zeigt sich schwächer, als ich es erwarte. Wir möchten noch weiter im Text gehen. In seinem Gespräch mit den Jüngern sagt Jesus nämlich noch mehr. Er sagt noch mehr Dinge, die die Jünger nicht verstehen. Zunächst sagt er, das haben wir jetzt gesehen, dass er leiden und sterben wird. Und das verstehen sie nicht. Und dann sagt er, dass er auferstehen wird. Und das verstehen sie auch nicht. Wir lesen am Ende von Vers 33, und am dritten Tage wird er auferstehen. Lasst uns in die Gedanken der Jünger schlüpfen. Am dritten Tage wirst du auferstehen? Jesus, was soll denn das? Du hast doch gerade erst gesagt, dass du leiden und sterben wirst. Und das ist doch schon zu viel für unseren Kopf. Und jetzt sagst du auch noch, dass du wieder auferstehen wirst. Wie kann denn ein Toter auferstehen? Eine Auferstehung der Toten gibt es doch gar nicht. Das können wir gar nicht verstehen. Wie war das denn in der Zeit, als Jesus gelebt hat? Was dachten die Leute damals über das, was nach dem Tod kommt? Bei den Griechen sah das ungefähr so aus. Mit dem Tod ist alles aus mit dem Körper. Der Körper beginnt zu verwesen. Und die Seele, die irrt irgendwo in einer Unterwelt umher für immer und ewig. Da passiert dann nichts mehr mit dem Körper oder mit der Seele. Und bei den Juden, da passiert noch weniger. Der Mensch stirbt und damit ist alles aus, fertig, Schluss. Aber nicht ganz aus für immer, sondern bei den Juden gibt es eine Hoffnung, dass irgendwann, ganz, ganz am Ende der Zeit, eine Auferstehung unserer Körper, unserer Leiber sein wird. Eine Auferstehung von den Toten, die auch Daniel schon angekündigt hat. Aber das wird irgendwann am Ende geschehen. Und nun kommt hier Jesus zu den Jüngern und er sagt, ich werde auferstehen am dritten Tag. So bald schon? Jetzt? Hier? In unserer Zeit? Nicht erst am Ende der Zeit? Das kann nicht sein. Sowas gibt es doch gar nicht. Wenn es das gäbe, dann müsste man ja Gott sein, um so etwas zu können. So mächtig zu sein, den Tod zu besiegen, und zwar in diesem Leben schon. Das konnten die Jünger nicht verstehen. Sie konnten nicht verstehen, dass Gott so mächtig, so kräftig, so stark, so siegreich ist. Und genau so geschieht es dann aber auch. Gott erweckt Jesus nach 3 Tagen aus dem Tod, aus dem Grab, und Jesus erlebt. Und damit zeigt er, der Tod kann mich nicht halten. Der Tod ist überwunden. Ich bin nicht nur stärker als der Tod, sondern ich bin auch stärker als der Herr des Todes. Ich bin auch stärker als der Satan. Mit seiner Auferstehung zeigt Jesus, dass er den Tod, das Böse, die Sünde, die Macht des Satans überwunden hat. Und das kündigt Jesus an. Wir haben hier heute Morgen also nicht nur eine Leidensankündigung von Jesus, sondern gleichzeitig auch eine Auferstehungsankündigung von Jesus. Und das war der Auftrag von Jesus. Das war seine Mission. Wie es die Mission vom FC Bayern München zum Beispiel ist, die Bundesliga zu gewinnen. So war es die Mission von Jesus, hier auf diese Erde zu kommen, hier zu sterben und hier aufzuerstehen. Warum? Damit du und damit ich, damit wir Gemeinschaft mit diesem siegreichen Jesus haben dürfen. Jesus hat bereits alles dafür getan. Er hat es vollendet. Er sagt hier, er kommt, um zu vollenden. Und er hat es vollendet. Am Kreuz ruft er, es ist vollbracht. Es ist vollendet. Und am dritten Tag bezeugen die Engel seinen Sieg und sie sagen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und das verstehe ich so oft nicht. Genauso wenig wie die Jünger. Ich begreife nicht, dass der Messias so passiv ist und stirbt. Und ich begreife auch nicht, dass der Messias so aktiv ist und dass er aufersteht. Ich begreife nicht, dass der Messias versagt. Und ich begreife nicht, dass der Messias siegt. Gott geht tiefer als meine Erwartungen und Gott geht aber auch höher als meine Erwartungen. Gott zeigt sich schwächer, als ich erwarte, aber er zeigt sich auch stärker, als ich erwarte. Auch wenn ich ihn nicht verstehe. Oder gerade dann, wenn ich ihn nicht verstehe. Und das Unglaubliche hier, das Schöne ist, wir dürfen trotzdem seine Jünger bleiben. So oft begreife ich Gott nicht und Gott kommt trotzdem damit klar. Was für ein Geschenk ist hier auch das Kirchenjahr. Jahr für Jahr dürfen wir daran denken, was Gott getan hat. Und wir brauchen diese ständige Wiederholung, weil er so unbegreiflich tief und so unbegreiflich hoch handelt. Wir dürfen immer wieder neu darüber nachdenken, darüber staunen und daran erinnert werden. Gott, er wurde so groß und Gott, er wurde so klein. Er wurde schwach, aber er wurde auch stark. Und das gibt uns Frieden und das gibt uns Hoffnung. Im Leben und im Sterben und im Sterben und im Leben. Amen. Wir werden vom Musikteam in eine Zeit begleitet, wo wir uns in der Stille Gedanken machen dürfen und vor Gott kommen dürfen. Und ich werde dann am Ende noch mit uns beten. Großer Gott, du siehst uns, du siehst unser Herz und du weißt, wie es darin aussieht. Und du hörst unser Gebet und du weißt, was in unseren Gedanken und unserem Herzen vorgeht. Und wir danken dir dafür, dass du uns trotzdem immer noch bei dir hältst, obwohl wir oft so wenig verstehen. Wir danken dir, dass wir trotzdem deine Kinder sein dürfen, dass du uns trotzdem aushältst. Wir danken dir, dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen, weil du dich so klein gemacht hast und für uns gestorben bist. Und wir danken dir, dass wir dich und deine Kraft erleben dürfen, weil du am dritten Tag den Tod besiegt hast. Herr, wir lieben dich und wir möchten heute und jeden weiteren Tag mit dir, mit diesem großen Gott leben. Möchten bei dir bleiben und dir folgen. Amen.